We come to Madrid on a mission of hope, to begin work on a just, lasting, and comprehensive settlement to the conflict in the Middle East. We come here to seek peace for a part of the world that in the long memory of man has known far too much hatred, anguish, and war. I can think of no endeavor more worthy or more necessary. Our objective must be clear and straightforward. It is not simply to end the state of war in the Middle East and replace it with a state of non-belligerency. This is not enough. This would not last. Rather, we seek peace, real peace. And by real peace, I mean treaties, security, diplomatic relations, economic relations, trade, investment, cultural exchange, even tourism.
US-Außenminister James Baker stellt die Nahostfriedenskonferenz in den größeren weltpolitischen Rahmen der Beendigung des Kalten Krieges.
Even in a period of dramatic and far-reaching change around the world, I think this conference stands apart. 14 days ago, President Bush and President Gorbachev invited Israel, the Arab states, and Palestinians to this peace conference and to the direct negotiations to follow. In response to that invitation, Israel, Jordan, the Palestinians, Syria, and Lebanon agreed to attend this conference and to participate in the direct negotiations. In addition, the European Community, Egypt, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Oman, the United Arab Emirates, Qatar, Tunisia, Morocco, Algeria, and Mauritania agreed to participate in this process. This conference demonstrates vividly, I think, the end of the Cold War and the flowering of United States-Soviet partnership in resolving regional conflicts. Where we once competed, we now cooperate. Where there was once polarization, there is now coordination. What was once unthinkable, the United States and the Soviet Union co-sponsoring a process of peace in the Middle East, became a reality this week. This weekend, negotiations should begin on two tracks and in phases. And in a few weeks, those parties who wish to participate will convene to organize multilateral negotiations on a wide range of issues that affect the well-being of all peoples in the region.
Die Stimmen der unmittelbar Beteiligten klingen anders. Nach bilateralen Gesprächen mit Israel sagt der syrische Außenminister Farouk al-Shara:
We don't think that our presence in the peace conference and the ensuing negotiations is a waste of time. The Israeli side has done all what it could to make the peace conference and the talks a waste of time.
Der israelische Delegierte Yossi Ben Aaron beklagt die Fokussierung der Gespräche auf die Territorialfrage.
They said this is irrelevant, we will not discuss any issue except one, and that was the issue which they kept referring to again and again and again. Only withdrawal from territories. They said before you withdraw from territories, from the Golan Heights, we cannot discuss anything.
Hanna Ashrawi betont für die jordanisch-palästinensische Delegation die ernsthafte Bereitschaft zu Verhandlungen.
We have responded in good faith and with a purposeful and determined will. We have not come to buy time nor to waste it. Rather, we seek to engage in serious and genuine negotiations on issues of substance in order to advance towards the genuine towards the just, equitable and permanent peace, which is the final goal of this process.
Einen Tag später bringt sie ihre Verhandlungsposition auf den Punkt.
When the conditions that gave rise to the Intifada disappear, then the Intifada will stop.
Die Gespräche kommen nicht voran. Neue Terrorakte im Nahen Osten sollen das Klima vergiften.
Am 22. November sagt Yitzhak Shamir in Washington:
The territorial problem is a very essential part of the conflict. And it is understandable that it will be on the agenda of the negotiations.
Amerikanische Bemühungen, die festgefahrenen Gespräche noch im Dezember wieder in Bewegung zu bringen, führen nicht zum Erfolg. Der Friede im Nahen Osten wird die Welt auch 1992 beschäftigen.
Aber zurück nach Europa. Die Entwicklung in der ehemaligen Sowjetunion hat gleichsam bis zur letzten Stunde des Jahres für Schlagzeilen gesorgt.
Am 15. November unternimmt Gorbatschow einen letzten Versuch, 7 Republiken an einen Tisch zu bringen und eine Union souveräner Staaten mit einem Staatspräsidenten an der Spitze zu bilden.
Michail Sergejewitsch Gorbatschow scheitert.
Am 8. Dezember gründen die Präsidenten von Russland, Weißrussland und der Ukraine eine neue Gemeinschaft unabhängiger Staaten.
Am 21. Dezember schließen sich 8 weitere Republiken dem Dreierbund an. Die Gemeinschaft unabhängiger Staaten löst die alte Sowjetunion ab.
Am 25. Dezember tritt Gorbatschow offiziell zurück.
Boris Jelzin ist der unangefochtene Sieger. Er verspricht den anderen Republiken, dass Russland keine Vormachtstellung einnehmen wolle. Und seinen russischen Landsleuten verspricht er eine nationale Garde in zaristischen Uniformen.
Am 30. Dezember sieht Jelzin sich in Minsk, der Hauptstadt von Weißrussland, mit all jenen Fragen konfrontiert, die zwischen den Republiken noch ungelöst sind. Der Sieger erbt die Probleme des Verlierers.
Die Deutschen aber sind 1991 nicht nur von den großen Problemen der Weltpolitik in Atem gehalten worden. 40 Jahre der Trennung und des Lebens in grundlegend unterschiedlichen Systemen erweisen sich als große Hürde und schwere Bürde bei der Verwirklichung der deutschen Einheit. Es wird immer deutlicher, in welch miserablem Zustand sich die ostdeutsche Wirtschaft nach 4 Jahrzehnten sozialistischer Kommandomisswirtschaft befindet und welcher gewaltigen Anstrengungen es bedarf, sie in eine funktionierende Marktwirtschaft zu transformieren.
Immer wieder scheint hinter pseudodemokratischen Fassaden die Stasi-Vergangenheit ostdeutscher Landespolitiker auf und vergiftet die politische Gegenwart. Der Prozess der Gärung und Selbstreinigung freilich ist unaufhaltsam. Selbst vor der Subkultur der Literatenszene am Prenzlauer Berg macht er nicht Halt. Aber auch die Politiker der alten Bundesländer sorgen für tatsächliche und vermeintliche Skandale.
Am 13. Januar zieht der baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth die politischen Konsequenzen aus seiner allzu großen Liebe zu Flügen in Firmenjets der Wirtschaft und zu kostspieligen Urlauben mit persönlichen Freunden. Späth erklärt,